Es ist Donnerstag, der 11. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jagoda Marinic.
Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee, dem News-Kaviar am Donnerstag. Auch heute werden wir wieder über das Weltgeschehen nachdenken, reden, was es zu reden gibt, besprechen, was es zu besprechen gibt und uns fragen, ja, was ist eigentlich los in dieser Welt? Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der, denke ich, vieles von dieser Welt gesehen hat, der einen ganz eigenen Blick und eigenen Erfahrungsschatz auf diese Welt hat. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Manager. Man kennt ihn als Finanzvorstand zunächst von Siemens, später als Vorstandsvorsitzender des Konzerns. Er ist, um mal eine andere Seite meines Gastes zu zeigen, auch Träger des Bayerischen Verdienstordens, denn auch um Bayern könnte es heute gehen. Ich freue mich, dass er bei Apofika zu Gast ist. Herzlich willkommen, Joe Käser.
Ja, hallo zusammen.
Ja, ich freue mich, dass Sie da sind und jetzt, wo ich Sie mal sozusagen hier öffentlich spreche, würde ich gerne doch nochmal von Ihnen selber hören, warum ich bei Ihnen nie die zwei Tüpfelchen aufs A setzen darf, sondern den Kaiser schreibe.
Naja, weil es so auch im Reisepass steht und im Bundespersonalausweis, da steht zwar Josef drin, das heißt also der Joe, der wurde mir dann in meiner Zeit in den USA angedichtet. Von 94 bis 2000, hat sich hartnäckig gehalten, wird auch immer wieder diskutiert in allen möglichen Facetten. Mhm. Aber wie gesagt, das ist der Stand der Dinge.
Das heißt, Sie sind schon jetzt der Großcousin von Joe, aber weniger Sleepy dann?
Also zumindest nicht so alt, auch wenn man manchmal ein bisschen alt aussieht. Aber ja, also wie gesagt, meine Freunde nennen mich Josef, manche nennen mich Sepp, manche nennen mich Joe. Also es gibt eine reichliche Auswahl.
Die Schlagzeile des Tages.
Abstimmung im Europaparlament. Um was geht es bei der EU-Asylreform, fragt das ZDF. Das Europäische Parlament hat gestern für die Reform eines gemeinsamen europäischen Asylsystems abgestimmt. Zur Abstimmung stand dabei eine klare Verschärfung des Asylrechts. Mehr als 8 Jahre wird in der EU schon über das Thema diskutiert. Ziel der Reform ist es, die Migration nach Europa zu begrenzen und zu steuern. Wer kaum Aussicht auf ein Bleiberecht hat, soll schneller und direkt von der EU-Außengrenze abgeschoben werden. Dahinter stehen verpflichtende Grenzverfahren, die in der Regel schon nach 12 Wochen abgeschlossen sein sollen. Ja, das ist sicher eine der großen europapolitischen Fragen. Eine Verschärfung des Asylrechts. Seit Jahren geht es darum. Vor wenigen Jahren galt das noch als unmenschlich, als inhuman, als Lager an den Grenzen Europas. Jetzt ist es anscheinend bald europäische Realität. Es wird noch 2 Jahre dauern, bis sich das umsetzen ließe, wenn es sich denn umsetzen lässt. Herr Käser, wie ist das aus Ihrer Sicht als ein internationales, globales Unternehmen? Wie betrachten Sie solche EU-Reformen?
Tja, naja, sagen wir so, das Thema Migration ist ein Thema, das die Welt ganz offensichtlich bewegt. Es gibt humanitäre Aspekte, es gibt nationale Aspekte, es gibt die Diskussion zwischen Menschen, die Schutz suchen, weil sie in ihren Ländern verfolgt werden. Es gibt aber auch Menschen, die einfach gerne ein besseres Leben hätten in einer industriellen Welt. Zur Wahrheit gehört, dass weder in der EU noch in Deutschland die Migrationsthematik sauber aufgeschrieben ist. Was genau wollen wir? Wie sind bestimmte Dinge zu handhaben? Wie gehen wir mit der Rechtsprechung um? Alle diese Dinge sind offen oder nicht klar gelöst. Es mag verschiedene Ursachen haben, verschiedene Gründe haben, weil es eben ein kompliziertes Thema ist, auch zwischen Humanität und Klarheit oft auch fließende Grenzen sind. Also es ist ein Problem. Und ich denke, je klarer und je ehrlicher man sich als Völkergemeinschaft oder als Land, als Gesellschaft macht, desto besser ist es für alle Beteiligten. Mhm. Deshalb bin ich schon ein Verfechter einer klaren Migrationsregelung, die ehrlich und offen, aber auch konsequent ist. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Gerade auch die Frage, wo legt man die Grenze wirklich im Detail hin und wo hört die Humanität auf und wo beginnt praktisch das Thema wirtschaftliches Interesse für ein besseres Leben. Meine Position ist, wenn wir klare humanitäre Gründe haben, wie zum Beispiel jetzt der Krieg in der Ukraine oder auch Bürgerkrieg in Syrien oder Verfolgung von Menschen in Afrika, dann muss man diesen Menschen helfen, zumindest so lange, bis die Situation sich verändert hat. Wenn Menschen zu uns kommen wollen, weil sie ein besseres Leben möchten, dann bin ich aber auch schon, und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, der Meinung, dann sollen sie sich bewerben mit der Telefonnummer und wir rufen sie an, wenn wir sie brauchen. Und diese Ehrlichkeit, glaube ich, fehlt in unserem Land und auch in der politischen Diskussion. Und deshalb gibt es auch so viel Verdruss und öffnet auch Tür und Tor für radikale Positionen, die dann die Menschen auch in der Mitte der Gesellschaft für sich annehmen, weil sie Angst um ihren eigenen Wohlstand haben.
Hm. Ja, da sind jetzt ganz viele Fragen, Herr Käser. Die eine ist, Sie waren ja selber in den USA, Sie waren ja selber für Ihre Firma im Ausland. Sie haben selber ein Land erlebt, das natürlich auch jetzt kämpft um das Thema Migration, auch mit den teilweise selben Debatten, die wir in Deutschland haben, aber das aus einer Tradition von Einwanderungsland kommt. Deutschland ist international gesehen inzwischen ganz weit vorne, eins der beliebtesten Einwanderungsländer. Viele Menschen wollen hierher, da baut sich doch aber auch eine Marke auf, würde ich jetzt mal aus wirtschaftlicher Sicht sagen, Diversität, dass das ein Land ist, das konkurriert mit Kanada, mit USA. Wie passt das denn zu diesem permanenten Angstdiskurs? Also Sie sagen dann, es gäbe keine Gesetze. Also wir haben schon seit Jahrzehnten ein Asylrecht zumindest. Seit 2005 oder 2010 versucht man, ein Zuwanderungsgesetz zu haben, das dann nach nur 10 Jahren eigentlich so gut war, wie viele andere Einwanderungsländer über Jahrzehnte gewachsen sind. Also sind ja auch so Erfolgsgeschichten der Zuwanderung, die wir uns nicht erzählen. Das deutsche Zuwanderungsgesetz ist im internationalen Vergleich eines der besten, inzwischen auch eines der progressiveren, würde ich sagen, was Staatsbürgerschaftsrecht angeht. Ist das dann die Kehrseite der Medaille, dass man auf der anderen Seite dann härter sein will? Oder also ich habe immer ein Dilemma, natürlich kann man begrenzen, aber was macht man mit den Menschen und den Problemen, die auf uns zukommen? Wir können uns ja nicht mit einer klaren Gesetzgebung, die auf dem Papier gut aussieht, von den Problemen freimachen, die auf uns zukommen. Und ich weiß nicht, ob wir in dieser Verschärfungstonalität wirklich alle diese Fragen lösen, wenn wir aber gleichzeitig eigentlich ein Bild von einem Einwanderungsland darbieten wollen weltweit, das attraktiv bleibt, auch in der Wirtschaft. Da sind Sie ein Vertreter davon.
Ja, natürlich. Ich glaube, das Dilemma liegt darin, dass wir derzeit oder eigentlich vielleicht sogar nie hatten, eine klare Abgrenzung zwischen einer gewollten wirtschaftlichen Zuwanderung, um eben letztlich Talent in unser Land zu holen, das dringend gebraucht wird, einmal aus der demografischen Sicht heraus, einmal aber auch aus Kompetenzen heraus, die es in anderen Ländern gibt, die wir bei uns auch in Deutschland benötigen. Das ist die wirtschaftliche Zuwanderung, wenn Sie so wollen. Und dann gibt es die Zuwanderung, die aus humanitären Gründen heraus gewährt werden muss, weil Menschen eben politisch verfolgt werden, weil sie um ihr Leben und um ihre Gesundheit fürchten müssen. Und diese Trennschärfe habe ich in der Weise, wie sie aus meiner Sicht notwendig ist, bisher nicht gesehen und auch nicht erlebt. Das ist das Dilemma. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Alles, was ich beschreibe, ist leider das Problem. Die Lösung müsste aus meiner Sicht sein, dass wir, wenn es um wirtschaftliche Zuwanderung geht, einen anderen Prozess haben, nämlich einen proaktiven, einen selektiven, wo wir sagen, das ist das Profil von Talent, das wir benötigen in unserem Land. Das ist das, was wir zu bieten haben. Und das ist die Grundvoraussetzung derjenigen, die sich bewerben.
Haben wir das im Moment, Herr Käser? Also wirken wir so im Ausland? Sie sind ja viel im Ausland unterwegs.
Gar nicht.
Wirkt Deutschland
gar
so?
Nicht. Nein, überhaupt nicht. Das ist eigentlich das Dilemma. Die besten Talente, die schauen nicht nach Deutschland.
Und warum nicht?
Weil wir, glaube ich, nicht als schick genug, als modern genug gelten, was attraktive Arbeitsplätze angeht. Die Jugend der Welt von heute schaut auf Dinge, die man im Neuhochdeutschen als Purpose bezeichnen würde, als das, warum soll ich zu euch nach Deutschland kommen? Warum soll ich morgens aufstehen, um mein Bestes geben jeden Tag, obwohl ich müde bin?
Sinnerfüllte Arbeit im Grunde. Ne?
Ganz genau, sinnerfüllte Arbeit. Das ist eigentlich heute, wo die besten Talente gucken. Die gucken nicht drauf, dass wir eine 35-Stunden-Woche haben oder dass wir soziale Absicherung haben. Das sind gute Errungenschaften für verschiedene Dinge, aber das ist nicht das, was das Talent anzieht aus den Vereinigten Staaten oder von anderswoher aus gut ausgebildeten Volkswirtschaften. Und das ist ein großes Dilemma. Und ich denke, hier hat aber auch die Wirtschaft eine Verantwortung, nicht nur die Politik und die Regierung. Die Wirtschaft muss rausgehen, die CEOs, das Management von Unternehmen muss rausgehen und sagen, pass mal auf, das können wir euch bieten. Wir haben eine Wirtschaft, die will den Krebs besiegen. Wir haben die besten Forscher im Thema der Onkologie, BioNTech und so weiter. Wir können die nachhaltigsten Energieerzeugungsanlagen der Welt bauen. Ihr macht hier einen Unterschied. Da kann man nicht nach Indien gehen und sagen, naja, bei uns, wie gesagt, da gibt es Mitbestimmung oder diese oder jenes. Ich halte viel von der Mitbestimmung. Aber das ist nicht das, was diese sinngeleitete Arbeit letztlich der jungen Leute auch bestimmt.
Ja, aber da würde ich wieder zurück wollen zum Anfang, denn anteilig beschäftigen uns solche Migrationsdebatten auch in der negativen Konnotation, die wir eben immer haben medial, viel, viel mehr als das, was wir wirtschaftlich an Potenzial zeigen könnten, bieten könnten, um auch attraktiv im Ausland zu sein. Also irgendwie beißt sich die Ratte hier schon in den Schwanz, weil das wir ist, aus dieser Abschreckungsdebatte kommen, so die ja dominiert im Integrationsbereich eigentlich die ganzen Fortschrittsdiskussionen weder führen noch ausstrahlen, noch eigentlich glaubwürdig umsetzen können, um dann konkurrenzfähig zu sein, glaube ich.
Das ist eben genau das Dilemma, dass natürlich die Menschen, die sich ernsthaft interessieren, in unser Land zu kommen, ist ja ein schönes Land. Und es gibt viele, viele Vorteile bei uns in Deutschland für verschiedene Gruppen in verschiedener Hinsicht. Nur die sehen natürlich auch diese Migrationsdebatten, diese auch teilweise völkischen Dinge, die lesen dann über Remigration und solche Sachen und sagen, wirklich, warum soll ich eigentlich zu euch kommen, wenn ihr mich so behandelt? Und das ist eben genau dieses Dilemma, das Bild, das Deutschland abgibt in der Migrationspolitik, dass wir oft aus ganz anderen Gründen, nämlich aus der Angst, Wohlstand zu verlieren, dann die Migration ablehnen und auch diskutieren darüber, was, sagen wir mal, Leute, die als Flüchtlinge kommen, an wirtschaftlicher Versorgung, an wirtschaftlicher Hilfe auch bekommen sollen. Und das ist eine sehr, sehr differenzierte Geschichte. Deshalb würde ich wirklich dafür werben, dass wir ganz klar in der Diskussion trennen, das sind Menschen, die wir aufnehmen aus humanitären Gründen. Da leisten wir Hilfe, erwarten aber auch bestimmte Dinge, die müssen auch klar formuliert werden. Und wir wollen Menschen aufnehmen, für uns gewinnen, aus wirtschaftlichen Aspekten heraus, weil sie uns helfen, unser Land Innovation und auch Qualität und Quantität der Arbeit nach vorne zu bringen. Und diese Debatte müssen wir schärfer, trennschärfer führen und nicht alles in einem über Flüchtlings-, Migrationspolitik, Bürgergeld und all diese Themen vermischen.
Ja, bin ich ganz bei Ihnen. Und ich glaube aber umgekehrt, es braucht noch eine dritte Debatte, nämlich die Identitätsdebatte, die Erzählung, wie viele Talente dieses Land schon hat, wie viele durch Absolut. Einwanderung gekommen sind und niemand gewusst hat, wie talentiert sie sind. Und dass es auch ein Stück weit unsere Aufgabe ist, in den Menschen, die kommen, die Talente zu entdecken. Denn ich muss es gar nicht nennen, Ilka Çatak als Oscar-Preisträger nominiert.
Ja, viele.
Ja, Keşke Berus hier mit super Podcast. Also wir haben viele und dass wir das eigentlich auch ein bisschen progressiver uns selbst erzählen, statt uns in unseren Angstdiskursen
zu ersticken. Das ist eine gemeinsame Aufgabe, da müssen auch die Unternehmen heran.
Ja.
Nicht nur die Politik, es immer nur auf die Politik zu schieben, ist unfair. Ich glaube, die Politik muss rausgehen und erzählen, warum unser Land ein gutes Land ist. Die Wirtschaft muss rausgehen, übrigens auch die Medien, Storytelling, auch mal gute Beispiele bringen und sagen, schaut mal hin, hier gibt es auch sehr gute Beispiele, schaut mal hin. Das ist der Purpose, das ist der Sinn, warum es auch gut ist, in Deutschland zu arbeiten. Das ist eine gemeinsame Aufgabe. Und ehrlich gesagt, da müssen wir jetzt echt richtig anfangen, weil die Debatte, die wir im Augenblick so als Gemisch führen, alles Mögliche da hineininterpretieren, das wird im Ausland nicht gut gesehen. Überhaupt gar nicht. Und denken Sie jetzt auch gerade an diese ganzen wirklich super tollen Ansiedelungen, die in letzter Zeit auch bewirkt worden sind, mit oder ohne Subventionen. Das Thema Leading Edge Technology in der Mikrochip-Fertigung, das Thema Pharmazie mit Eli Lilly, ganz ohne Subventionen, die kommen eigentlich von selber, weil sie gute Talente hier auch in der Region, wo sie sich ansiedeln, wissen. Das sind die Beispiele, die müssen wir als Story erzählen, überall in der Welt. Und dann werden die Leute sagen, Donnerwetter, hier geht ja doch noch was in diesem Land.
Dann hoffen wir, dass doch noch was geht. Wir gehen auf jeden Fall mal weiter zu.
Geht's noch?
Merz warnt vor gesellschaftlichem Großkonflikt, Zitat, um Paragraph 218. Das berichtet die Zeit und natürlich viele andere. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat sich gegen eine Liberalisierung des rechtlichen Rahmens von Schwangerschaftsabbrüchen ausgesprochen. Er warnte vor gesellschaftlichen Konflikten, wenn die Bundesregierung die Empfehlung einer Expertenkommission umsetzt. Obwohl sie eine kleine Hoffnung ist, aber ich habe die Hoffnung, dass der Bundeskanzler die Kraft besitzt, die Koalition davon abzubringen, einen weiteren gesellschaftlichen Großkonflikt in dieses Land hineinzutragen, sagte Merz. Diese Kommission der Ampelkoalition will Medienberichten zufolge empfehlen, Schwangerschaftsabbrüche mindestens bis zur 12. Woche generell straffrei zu stellen. Der Bericht der Kommission soll Anfang kommender Woche offiziell vorgestellt werden. Ein gesellschaftliches Thema von großer Bedeutung. Friedrich Merz warnt, aber er ebnet der Debatte gleichzeitig den Weg. Wie sehen Sie das?
Naja, sagen wir so, also als Oppositionsführer und als Vorsitzender einer konservativen Partei, die auch noch ein C da drin hat im Namen für christlich, wundert es mich nicht, dass er sich so artikuliert. Das, glaube ich, muss man einfach so sagen. Aber das Thema natürlich, sagen wir, Schwangerschaftsabbruch, das ist also von alten, weißen, deutschen Männern, sollen sich da sehr vorsichtig dazu äußern, finde ich, weil die meistens mit den Konsequenzen überhaupt am wenigsten dann auch zu tun haben. Also ist auch ein Thema, da sollte man auch die Hauptbetroffenen hören, und das sind einfach die Frauen, erstens. Und daran würde ich das auch ehrlich gesagt festmachen, weil die sind die Hauptleidtragenden von dem gesamten Prozess, von der Entstehung bis zum Abbruch.
Herr Käser, ich muss nur sagen, dass Sie mir gerade alles abnehmen, was ich immer sonst sagen muss. Und ich bin Ihnen einfach sehr, sehr dankbar dafür, weil wenn morgen dann irgendjemand schimpft, dann haben Sie das einfach schon gesagt. Und als Frau mal sagen, dass das sehr, sehr angenehm ist.
So, jetzt kommt kein Aber zu dem, was gesagt ist. Allerdings gibt es einen anderen Aspekt. Und das ist das Timing. Also was mich ein bisschen sorgt, auch für das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wenn ich versuche herauszufinden, wie kann es denn sein, dass Leute mit der Regierung unzufrieden sind, dann aber nicht die Opposition dafür wählen, sondern irgendwelche Randgruppen zulaufen und sie stärken, dann überlege ich, wie kann so etwas sein? Und ich komme immer wieder zu der Vermutung, ist nicht bewiesen, und ich erhebe ja gar keinen Anspruch darauf, dass es so ist, immer wieder auf die Geschichte, dass ich mir denke, Mensch, adressieren wir denn wirklich die Hauptthemen unserer Zeit? Adressieren wir wirklich die großen Themen, die unsere Bevölkerung, unsere Gesellschaft wirklich tangiert bzw. betrifft? Die großen Fragen unserer Zeit, wie sieht die Energie von morgen aus? Wie kann sie zwischen bezahlbar, nachhaltig und zuverlässig ein Optimum finden? Wie gehen wir mit dem Thema Arbeitsmarkt der Zukunft? Und wenn wir wissen, dass in 5 Jahren jeder Erwerbstätige oder Erwerbstätige dann einen Rentner oder eine Rentnerin ernähren muss. Wie gehen wir damit um? Das ist dieser massive Block im deutschen Bundeshaushalt nicht noch weiter ausgedehnt werden muss, um den gesellschaftlichen Frieden und auch den Anspruch von Menschen, die 40 Jahre gearbeitet haben, dass sie ein gutes, ein vernünftiges, ein würdiges Leben im Alter haben.
Ich verstehe Sie da, ich sehe das auch.
Und so weiter und so fort. Und dann komme ich, Entschuldigung, wenn ich darauf, aber das, ich leite ziemlich lange darauf hin, aber es ist ja wirklich wichtig, weil es nicht umtreibt.
Aber sind Sie gar kein Wissenschaftler, ja?
Ja gut, also das können auch andere, labern können alle. Aber wissen Sie, dann komme ich auf so Dinge und sage, naja gut, also das Heizungsgesetz, war das jetzt wirklich notwendig, weil es alle Menschen betrifft? Warum muss man alle verunsichern, ohne dass man eine Lösung hat? Dann kam das Thema mit den Cannabis. Naja, warum nicht? Aber ist es wirklich das, was die deutsche Welt bewegt, die Gesellschaft? Dann kam das Thema mit den Globuli, dass wir dann für 30 Millionen irgendwie die Globuli nicht mehr zulassen, damit sie von den Krankenkassen gedeckt wird. Wirklich, betrifft wieder Menschen. Jetzt kommen wir mit dem Thema Abtreibung. Das ist ein wichtiges Thema, aber sind das wirklich die Themen im Augenblick, worauf die große Mehrheit der Deutschen wirklich guckt und verunsichert ist und Angst hat vor der Zukunft?
Ich muss Ihnen, Das ist
das Klein-Klein. Bin ich ganz sicher, ob das hilfreich ist, dieses, naja gut, Klein-Klein, wenn Sie heute als Frau schwanger werden und man will das nicht und kommt in soziale Sorgen oder in physische oder psychische oder materielle oder ideelle Konflikte, die finden das auch nicht lustig. Also für die ist das schon wichtig. Ich will das nicht herunterreden. Nur was mich ein bisschen sorgt, ist, dass man so eine Art eins nach dem anderen, ohne die großen Dinge der großen Gesellschaft als Ganzes zu adressieren. Und das sorgt mich ein bisschen in der Debatte. Ist jetzt wieder so ein Thema, dass wieder die Gesellschaft spalten wird. Das ist gar keine Frage.
Also ich verstehe eine Debatte. Herr Käser, darf ich doch kurz ein bisschen...
Ja, Entschuldigung.
Nein, nur wir haben leider limitierte Zeit, sonst könnten wir auch 2 Stunden das noch gerne vertiefen. Aber eins würde ich gerne doch anbringen. Und zwar finde ich das absolut richtig, was Sie beschreiben, dass wir politisch, obwohl ich glaube, das Heizungs... Also darüber kommt... Ich finde es richtig, dass wir nicht über die großen Fragen sprechen, zu wenig. Also die haben Sie genannt. Eine davon wäre für mich aber auch die Verteilungsfrage, also Reichtum und Armut und wie wir mit Armut umgehen und auch in Europa, in einem Kontinent und weltweit, wo es viel Geld gibt, aber doch auch immer mehr Arme in reichen Regionen.
Absolut.
Ja, aber gleichzeitig, und da wird es für mich interessant, gehen wir davon aus, dass diese Themen spalten müssten. Aber es gab ja Länder, da kam das Heizungsgesetz ohne viel Tamtam durch. Genauso unsere Nachbarn Frankreich. Da wurde jetzt das Recht auf Abtreibung ins Grundgesetz geschrieben und es gab eben keine Spaltung der Gesellschaft. Also bei uns entsteht bei solchen Themen ja ganz schnell die Idee, wenn man darüber redet, entsteht ein Spaltungsdiskurs und das polarisiert. Also da frage ich mich schon, ob diese Spaltung nicht erzeugt wird durch die Art, wie wir das diskutieren. Wären die Themen nicht eigentlich viel lösbarer? Die Franzosen haben es ja jetzt auch geschafft, andere Länder haben es auch geschafft. Also die Emotionalisierungsprozesse, die kochen wir schon hoch, auch im Zusammenspiel Ampel unter sich. Ampel mit Opposition und dann noch unsere mediale Öffentlichkeit und dann noch unsere sozialmedialen Öffentlichkeiten. Aber in der Summe gebe ich Ihnen absolut recht, was unter den Tisch fällt, ist das Gefühl, dass, glaube ich, Bürgerinnen und Bürger haben, dass viele Alltagsprobleme und Zukunftsprobleme, die wir haben, nicht gelöst werden.
Das denke ich eben auch. Ich glaube, wenn wir zurückgehen damals zu diesem Wir schaffen das, ja, ich glaube nicht, dass die deutsche Bevölkerung gegen Flüchtlinge war, aber das Thema ist damals deshalb ist so eskaliert und aus den Fugen geraten, weil mal die Gesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger den Eindruck hatten, der Staat hat seine Kontrolle verloren. Kontrollverlust des Staates. Und das ist der massivste Treiber von Verunsicherung und Spaltung. Und die Frage ist halt jetzt auch, man hat diesen Eindruck, so defensiv, immer so ein kleines Ding, anstatt einen großen ganzen Masterplan zu haben, wo eben auch das Thema Gesundheit und Wohlergehen von Menschen und natürlich auch Frauen drinstehen, sagen, aha, da haben wir diese Kategorie, da machen wir das und das und das. Da haben wir das Thema Gesundheit, soziale Fürsorge.
Es fehlt das Management des Landes. Sie haben recht. Ja, es fehlt das Management. Es fehlt die Verwaltung im besten Sinn.
Es fehlt dieses, das ist Große und Ganze. Es fehlt das, wir haben es im Griff. Wir wissen, was wir tun. Kann sein, dass euch das nicht gefällt. Fair enough. Aber wir wissen, was wir tun. Und das ist 1, 2, 3, 4, 5. Und das machen wir jetzt so. Und dieses Kratzen an den Zweifeln, hat der Staat es doch im Griff, ist eine ganz, ganz giftige Geschichte. Und das sorgt mich echt. Natürlich haben wir Heizungsgesetz, ist ja an sich was Wunderbares. Der Intent, wie man im Managersprech sagt, also die Absicht, ist ja super. Bin ich voll dabei. Wärmepumpen bin ich auch dabei.
Ja, aber es gibt ja Länder, da kam es ganz ohne dieses große Tamtam. Also ich glaube, da muss man umgekehrt fragen, haben die Bürger...
Weil sie eine Energieagenda haben.
Ja, aber wir versuchen ja damit eine zu schaffen. Wir versuchen ja eine aufzubauen. Aber eine eben ungeplant, ich gebe Ihnen ja recht.
Aber wenn Sie von hinten anfangen,
und schlecht kommunizieren dabei,
haben Sie ein Problem. Ja. Frankreich hat eine Energieagenda. Jetzt kann man sagen, wir wollen Atom nicht und nuklear. Bin ich voll dabei, bin auch kein großer Fan, aus verschiedenen Gründen nicht. Wäre die eigene Sendung. Aber die haben wenigstens eine Agenda. Die sagen, so machen wir das. Wir haben 56 Kraftwerke, davon funktioniert mindestens die Hälfte. Und weil das so ist, machen wir jetzt Wärmepumpe. Heizungsgesetz. Überhaupt kein Problem. In Deutschland brauchst du aber keine Wärmepumpe anschaffen, wenn 40% von den Wärmepumpen mit Kohlestrom betrieben wird. Dann brauche ich keine Wärmepumpe. Dann lasse ich eine Weile Gas, bis ich erstmal mein ursächliches, also mein Basisproblem, nämlich einer nachhaltigen Energieversorgung, die auch noch bezahlbar und verlässlich ist, gelöst habe. Und dann fange ich an mit dem Thema, was mache ich damit?
Weil wir das nicht vertiefen können, will ich aber noch einen letzten sagen mit Kontrollverlust. Das ist für mich aber wieder ein Beispiel, wie wir diskursiv das Problem schlechter machen. Es war ein schwieriger Moment, dann kam dieser Begriff Kontrollverlust, dann kam Kampagne über Kontrollverlust. Dabei haben wir 2015 eigentlich sehr gut gemeistert. Also das sind auch, wie wir mit unseren Diskursen auch Leistungen, die ein Land schafft, oft nachher schlechter machen, als sie sind, was aber nicht heißt, dass ich ihre Sorgen teilweise teile und man nicht bei allem das Gefühl hat im Moment, dass die Regierung einen Masterplan hat, wie das vielleicht in der Wirtschaft heißen würde.
Ja, das glaube ich, kann ich nur unterstreichen.
Unterm Radar.
Bundeskanzler Scholz reist mit Wirtschaftsdelegation nach China. Das berichtet das Manager-Magazin. Am Samstag, also in 2 Tagen, wird Bundeskanzler Olaf Scholz eine Reise nach China antreten. Er wird insgesamt 3 Tage dort verbringen, so lange wie noch in keinem anderen Land zuvor. In Peking wird Scholz neben Präsident Xi auch Ministerpräsident Li Qiang treffen. Außerdem sind Besuche bei Standorten deutscher Unternehmen und eine Rede vor Studierenden in Shanghai geplant. Begleitet wird Scholz von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation. Da habe ich mich doch direkt gefragt, ob da der Herr Käser auch dazugehört.
Ja, der gehört es ja lange dazu, fast immer. Aber jetzt ist das die Aufgabe der Vorstandsvorsitzenden, also derjenigen, die die Unternehmen führen. Bin mir ganz sicher, dass Herr Busch, der CEO der Siemens AG, dabei ist. Und sicherlich auch die Automobil-CEOs, die dort ja auch große wirtschaftliche Interessen haben. Das sind die Richtigen, die dort mitfahren und auch die Interessen, die wirtschaftlichen Interessen unseres Landes mitvertreten und auch den Dialog mitbegleiten.
Glauben Sie, er wird über Menschenrechte reden oder glauben Sie überhaupt, dass er, denken Sie, er sollte das überhaupt?
Also man sollte das auf alle Fälle machen, das gehört auch mit dazu. Ich denke, die wichtigste Mission in diesem Falle ist, dass China das Gefühl auch noch einmal deutlich bekommt, dass Deutschland und andere Länder glauben, dass China eine ganz wichtige Rolle spielt für die Diskussion des Ukraine-Russland-Konfliktes. Ich habe vor, ja, mittlerweile schon vielleicht 1,5 Jahren oder mindestens vor 1 Jahr, kann mich nicht mehr genau erinnern, wann es war, gesagt, der Schlüssel für den Frieden und den Konflikt in der Ukraine liegt in China. Da haben mich alle angeguckt und da habe ich gesagt, was verstehst du von Politik? Ich habe gesagt, nichts, aber es ist so mein Gefühl. Ich glaube nicht, dass es in Amerika ist. Das wurde dann bestritten und ich habe gesagt, die Zeit wird es zeigen. Aber den Schlüssel für den Konflikt in der Ukraine hält China, ganz eindeutig, aus verschiedenen Gründen. Und deshalb würde ich mir wünschen und hoffe ich, dass der Bundeskanzler auch mit Xi vor allem, der hier die Fäden alle in der Hand hält, dieses Thema erörtert und zuhört. Ich glaube, das kann er gut. Herr Scholz, glaube ich, kann sehr gut zuhören. Gibt es andere Fähigkeiten, die sind vielleicht nicht so ausgeprägt, aber er hört extrem gut zu. Er macht einen extrem verbindlichen Eindruck. Das ist in einer asiatischen Kultur wie der chinesischen ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, dass es hier ein bisschen Bewegung in die Richtung gibt. Das wird man nie erfahren, weil die Art, wie die Chinesen mit solchen Dingen umgehen, ist immer leise. Aber das hoffe ich eigentlich am allermeisten für die ganze Weltgemeinschaft, auch für Deutschland, dass es dort Aspekte gibt, die vielleicht eine, es wird keine Kurskorrektur Chinas geben, aber vielleicht eine klare Richtung im Sinne von, jetzt muss mal langsam etwas passieren, lieber Wladimir, erzähl doch mal, was du machen möchtest. So könnte das kommen.
Also ich verstehe Sie. Das gibt es ja auch lange, aber wenn ich Ihnen zuhöre, denke ich auch, dass es war ja genau deswegen, haben wir ja mit Putin verhandelt. Das interessiert mich auch für Sie als Wirtschaft, von Ihnen als Wirtschaftsmensch. Damals war es ja der Glaube, durch Wirtschaft Wandel erzeugen zu können, durch Wirtschaftsbeziehungen Wandel erzeugen zu können, hat sich ja nicht bewahrheitet. Jetzt gehen wir in das nächste Land, das eigentlich eben nicht mehr so, wie es in den transatlantischen Beziehungen üblich war, unsere Werte teilt, sondern man hat doch auch klare Wertdifferenzen, um es mal freundlich zu formulieren. Hm. Und jetzt sagen Sie wieder, hoffentlich kann man ihm auch in wirtschaftlichen Beziehungen zeigen, dass Wandel möglich ist. Also haben Sie manchmal als Wirtschaftsmensch nicht das Gefühl, dass wir uns immer ausverkaufen, immer mehr ausverkaufen müssen und sind wir irgendwann ausgehöhlt?
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da müssten wir genügend Selbstbewusstsein haben.
Aber bei Putin hat es ja nicht funktioniert.
Ja, sagen wir mal so, Putin, da habe ich meine eigenen Erfahrungen auch gemacht, in vielen One-on-Ones von vorgeführt werden, bis hin zu verstehen, was da läuft. Also da kann ich Ihnen die ganze Bandbreite erzählen, aber es wäre eine weitere Sendung.
Wir haben jetzt schon drei geplant.
Dauert,
müssen ja, wir gucken, genau, was wir dauert, damit machen.
Ja, ja, dauert viel zu lange. Der Putin versteht ausschließlich Interessenslagen und Druck. Er wird auf der Basis von Bitten und Wünschen und Hoffen sich nicht bewegen. Er blickt zurück auf ein im Grunde verkorkstes Leben und versucht jetzt, sich noch einmal durch eine Reinstallation einer Art Sowjetunion, sich noch einmal in den Geschichtsbüchern zu positionieren. Das ist die Motivation. Sie ist voller Ideologie. Ich habe ihn zuletzt im Februar 2020 unter vier Augen getroffen. Und das war ein ganz anderer Putin als den ich in den Anfang der 2000er Jahre getroffen habe, der irgendwie hoffte, er wäre Bestandteil der EU. Da gibt es verschiedene Gründe dafür, aber das hilft jetzt auch nicht mehr weiter. China, die größten Interessenslagen Russlands ist China. Er weiß ganz genau, dass er ohne die Hilfe von China isoliert ist. China, und da darf man sich nichts vormachen, versteht nur eine einzige Sprache, und das ist die Sprache der Stärke. So, jetzt ist die Frage, was kann Deutschland als Stärke überhaupt dort vorweisen? Das ist einmal immer noch die Innovation. China möchte gerne so wie Deutschland sein. Soziale Marktwirtschaft, Mitbestimmung, allerdings überwacht durch Kameras an jeder Straßenecke. Das würden sie gerne sein. Das Thema Mittelstand, dieser Aufbau von Groß- und mittlerer Industrie, das war immer ein Riesenthema für Xi. Allerdings, wie gesagt, alles unter Kontrolle natürlich. Und deshalb haben wir über das Thema Innovation immer noch eine ganze Menge guter Dinge. Und das Zweite ist der europäische Markt. Im Gegensatz zu Russland kann es sich China nicht leisten, auf den europäischen Binnenmarkt, sagen wir mal, zu verzichten oder ihn zu riskieren. Und daraus entstehen die Interessenslagen, die in der Politik das Entscheidende ist. Das Thema Wandel durch Handel ist kompletter Unsinn, wenn man glaubt, durch Handel einen Wandel des Nation-Buildings sozusagen zu generieren. Das wird man nicht schaffen. Das war, wenn man es je versucht hatte, naiv und hat auch nie funktioniert.
Aber war eben ein Prinzip, nach dem Politik gemacht wurde. Und ich bin auch noch nicht ganz überzeugt, ob ich das Innovationsthema, weil wenn Sie dann die Innovation haben von Deutschland, und es gibt ja viele Sektoren, da holen die Chinesen auf und sind innovativer als hier, ja, ist die Frage, wenn man überholt wurde, ist man dann noch, wenn Stärke der Faktor ist, ein ernstzunehmender Partner. Aber das
Nö.
Und deswegen glaube ich, man verkauft sich schon ein bisschen aus.
Aber da darf man nicht naiv sein. Also der einzige Schlüssel ist die Innovation, und das ist die Innovationsgeschwindigkeit. Alles, was wir hinten verlieren, am hinteren Ende der Innovationskette, müssen wir vorne draufsatteln. Und deshalb ist es immer auch so wichtig, dass wir in Deutschland die Zukunftsthemen erkennen, die notwendig sind, um genau diese Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Weil man darf nicht naiv sein. Also China müssen Sie nicht durch gebückte Haltung begegnen. Man kann das mit Respekt machen, aber man braucht ein Argument, warum China zuhören soll. Und das ist kein Argument des Bittens und Bettelns, sondern ein Argument, das sachlich überzeugend ist. Nämlich etwas, was China braucht.
Die unbequeme Meinung.
Lindner verrennt sich mit seiner Blockade der Schuldenbremse, das berichtet das Handelsblatt. Es herrscht weitgehender Konsens unter Wirtschaftswissenschaftlern, dass eine Reform der Schuldenbremse notwendig ist, um flexibler auf wirtschaftliche Herausforderungen reagieren zu können. Bundesfinanzminister Lindner blockiert jedoch jegliche Änderungen an der Bremse. Lindner fürchte wohl, bei jeder noch so kleinen Reform die Büchse der Pandora zu öffnen, heißt es dazu im Handelsblatt und weiter. Als Finanzminister und FDP-Chef sich sinnvolle Reformen nicht zuzutrauen, weil ihm dann die Debatte entgleiten könnte, zeugt nicht gerade von Führungsstärke. Der Liberale traut offenbar seiner eigenen Macht nicht. An den Umfragen zeigt sich zudem, die FDP holt er mit dieser Strategie nicht mehr aus dem Keller. Sind Sie ein Befürworter der Schuldenbremse oder hängt Christian Lindner da eigentlich einem Konzept an, das er selbst letztlich reformieren sollte?
Tja, gute Frage. Also das Thema ist echt kompliziert, auch aus meiner Sicht. Meine Interpretation, warum Christian Lindner, denn der wirklich ein messerscharfer Analytiker ist und auch noch zu schnell im Kopf. Meine Interpretation ist, dass seine Motivation, so stark daran festzuhalten, eigentlich die ist, dass er seinen Kolleginnen und Kollegen der anderen beiden Parteien nicht mehr traut, dass man bei einer Öffnung der Schuldenbremse damit was Sinnvolles macht.
Sie unterstellen ihm damit aber viel Gutes. Ne? Im Moment sind seine Kritiker ja härter mit ihm.
Das ist meine Interpretation, dass er einfach besorgt ist, wenn er das aufmacht, dass es halt dann praktisch kein Entkommen mehr gibt. Und er hat dafür gute Gründe, das anzunehmen. Das muss man fairerweise sagen. Weil dann doch viele Dinge, die gut gemeint sind, schlecht gemacht werden. Denken Sie an das Thema zum Beispiel der Kindergrundsicherung. Ich bin voller Anhänger dieser Kindergrundsicherung in der Konzeption, in der Absicht. Aber wenn das Erste, was da kommt, ist, ich brauche 5000 neue Verwaltungsstellen,
ja,
dann auf Bürokratie, da muss ich echt sagen, wundert es mich nicht, wenn einer sagt, Moment mal, ist das eigentlich das, was wir intendiert haben?
Ja, bin ich bei Ihnen, aber letztlich kommt er ja aus der Partei, die man in die Regierung jetzt quasi mit reingewählt hat, damit sie dort für Innovation sorgen. Und für Innovation sorgt er ja nicht. Also es kommt ja jetzt kein besseres Konzept von der FDP, wie man Kindergrundsicherung umsetzen könnte. Es kommt kein besseres Konzept, wie man Bürokratieabbau machen könnte. Es kommt kein besseres Konzept, das man wirklich umsetzen kann. Also er stoppt die anderen vielleicht vor mittelguten Ideen. Hm. Aber eigentlich bleibt er den Innovationsmotor, für den damals in der FDP viel Gutes unterstellen will, reingewählt wurde, bleibt er ja auch schuldig und ist am Ende der Blockierer, oder
nicht? Das ist genau das Dilemma, was schlecht ist für unser Land, dass eben durch diesen Mangel an Vertrauen oder vertrauensbildenden Maßnahmen, ich würde jetzt nicht den schwarzen Peter alleine bei Herrn Lindner nehmen, sondern schon insgesamt bei allen dreien.
Da könnte man schöne
sagen,
Sätze für jeden einen schaffen.
Es gibt einfach einen Mangel an Vertrauen, dass man gemeinsam das Richtige machen will. Das muss man fairerweise so sagen. Ist das gut? Nein, ist es nicht. Ich kenne mich in der Politik nicht aus und im Regieren schon zweimal nicht.
Das glaube ich Ihnen auch nur halb, dass Sie sich da nicht auskennen. Sie wurden bestimmt da mehr eingeladen als die meisten Journalisten.
Das kann schon sein, aber das ist keine Kokettierung oder Phishing for Compliments, überhaupt gar nicht. Aber ich kenne mich ein bisschen aus, wie man Unternehmen führt. Da habe ich auch meine Fehler gemacht, aber sagen wir mal, andere mehr. Und das kann man auch, sagen wir mal, dokumentieren. Jedenfalls in einem Unternehmen würden Sie erst dann investieren in Geschäfte, wenn Sie die Geschäfte vorher in Ordnung gebracht haben. So, das heißt also, Sie haben gesagt, ich habe ein Geschäft, das läuft nicht so gut. Da habe ich schlechte Innovation, keine guten Prozesse, bin ich wettbewerbsfähig. Dann würde man nicht drauf investieren und sagen, ach, dann schmeiße ich nochmal schnell 5 Milliarden rein und wird dann schon besser werden. Sondern Sie würden erst das Geschäft in Ordnung bringen, restrukturieren sozusagen, neue Strategie machen und dann auf ein restrukturiertes, auf ein intaktes Geschäft oben drauf satteln und dann wachsen. So macht man das üblicherweise. Wenn Sie das übertragen, zum Beispiel auf den Bund, zum Beispiel das Thema Bundeswehr. Ja, da haben wir eine Bundeswehr, ein Geschäft, wenn Sie so wollen, im übertragenen Sinne. Das braucht im Jahr 48 Milliarden Euro. Ja, und dieses Geschäft sagt Ihnen, also wisst ihr was, diese 48 Milliarden, damit sind wir nicht verteidigungsfähig. Da würde ich sagen, oh, Donnerwetter, das ist aber echt verdammt viel Geld. Was ist denn da eigentlich alles drin? Dann würde man erst das Geschäft verteidigungsfähig machen und sagen, aha, da specke ich ab, da bringe ich meine Prozesse in Ordnung und dann addiere ich neues Gerät, Wachstum dazu. So würde man es in der Wirtschaft machen. Übertragen, wie gesagt, auf unser Land, braucht man halt mein Konzept, wie saniere ich meinen Bundeshaushalt? Wie mache ich das? Und dann nicht mehr nur zu sagen, jetzt müssen aber die Bauern sparen oder die anderen oder die Dritten. Und ich mache die 30 Millionen, spare ich noch, weil ich die Globuli nicht mehr der Krankenkasse aufoktroyieren kann. Dann kriegt man ein schlechtes Gefühl, wo wir wirklich die großen Themen anpacken. Und das, fürchte ich, ist diese Grundproblematik mit der Schuldenbremse. Ich bin voller Befürworter von investiven Schulden. Das heißt also 100 Milliarden aufnehmen für eine bessere Infrastruktur. 50 Milliarden aufnehmen für ein intaktes Bildungssystem. Aber ich würde sagen, man muss erst einmal auch den Verwaltungshaushalt in Ordnung bringen, sanieren, auf effiziente Beine stellen und dann darauf investieren. Das wäre mein Petitum. Und da gibt es eine ganze Reihe von, sagen wir mal, Fachgebieten, wo man, glaube ich, erstmal so richtig hinschauen muss.
Jetzt haben Sie den Reformstau apophikalyptisch klar dargelegt. Da konnte ich jetzt eigentlich gar nirgends etwas ergänzen. Ich glaube, Sie haben wirklich jedem klar gemacht, was der Reformstau ist und warum man tatsächlich doch ein schlechtes Gefühl hat, wenn es heißt, mehr Geld auf dysfunktionale Strukturen. Und damit und damit kommen wir zum letzten Thema.
Das gibt's doch gar nicht.
Bayern will Kiffen auf dem Oktoberfest verbieten, das berichtet T-Online. Seit dem 1. April ist der Konsum von Cannabis in Teilen der Öffentlichkeit legal. Aber wer gedacht hat, dass er oder sie sich auf dem Münchner Oktoberfest einen Joint genehmen könnte? Falsch gedacht. Die bayerische Staatsregierung möchte den Cannabiskonsum auf Volksfesten in Bayern nämlich komplett verbieten. Zudem wird wohl auch noch ein Konsumverbot im Englischen Garten in München geprüft. Ich glaube, gehört zu haben, dass Markus Söder getwittert habe, Bayern wäre drogenfrei und das inmitten des Oktoberfestes. Wie stehen Sie zu den Kiffern und den Säufern?
Ja, zunächst einmal glaube ich, wenn Bayern drogenfrei wäre, während des Oktoberfests, dürfen sie nur alkoholfreies Bier ausschenken.
Ja, absolut, absolut.
Weil es aber die Droge Alkohol also mindestens genauso fatal werden kann, wenn man sie in Übermaßen, im wahrsten Sinne des Wortes, genießt, als dann die heute gesetzlich zulässige Menge.
Das heißt, Herr Söders Aktionismus ist Ihnen da nicht ganz nah?
Naja, also weiß jetzt auch nicht. Da muss er immer ein bisschen, wie soll ich das sagen, da ändern sich schnell die Meinungen in Bayern. Aber was ich schon extrem schätze, ist die innere Ordnung dieses Bundeslandes. Und ich muss sagen, wenn mir ein Beispiel einfällt für einen Minister oder eine Ministerin auf Landesebene, der oder die ihre Dinge im Griff hat, dann fällt mir da der bayerische Innenminister Herrmann ein. Das muss ich einfach sagen. Unprätentiös, klar in der Sache und muss da auch, wenn er was Gutes gemacht hat, sagt das nicht gleich jedem, sondern das merken diejenigen dann von selber. Und das ist ein schönes Beispiel. Also,
jetzt haben Sie den Lob ganz wunderbar untergebracht, aber Feedback ist ja auch Tadel. Was darf denn getadelt werden am Land, dass Ihnen das Landesverdienstkreuz oder Bundesverdienstkreuz, welches Kreuz haben Sie? Das Bayerische, den Bayerischen Verdienstorden. Welchen Tadel können wir denn den Bayern noch mitgeben am Ende?
Naja, also ich weiß auch nicht. Diese Mentalität, sagen wir mal, ganz, ganz Frankreich ist von den Römern besetzt, nur ein kleines Dorf nicht. Diese Mentalität muss man sich in Bayern nicht zu eigen machen. Bayern ist Bestandteil von Deutschland, es ist ein schönes Land, es hat viele tolle Dinge, die es vorweisen kann, das muss man sagen, teilweise Gott gegeben, wenn Sie so wollen, nachdem wir ja CSU sind, kann man ja auch christlich reden, durch die schönen Berge und die Seen und auch viele Errungenschaften, da ist auch viel gemacht worden, wirtschaftspolitisch, von einem Agrarland hinein, auch in ein Industrie- und in weiten Teilen auch Hightech-Land. Aber ich glaube, man würde gut daran tun, eben den anderen die Hand auszustrecken, den anderen Bundesländern und sagen, kommt mal her, wir machen gemeinsam was, wie können wir euch helfen? Wir sind eine Gemeinschaft, statt ständig darüber zu diskutieren, wer mit welchem Länderfinanzausgleich dann benachteiligt oder bevorzugt ist. Das ist etwas, was ich schade finde, weil das Bayern gar nicht nötig hat. Ich bin selber damals so irgendwie 10 Kilometer Luftlinie entfernt vom Eisernen Vorhang aufgewachsen, da im Bayerischen Wald nennt man das. Da gab es so dieses Sprichwort, drei Vierteljahr Winter, ein Vierteljahr kalt, das ist der Bayerische Wald. Da wurde ich dann großgezogen mit 40% Arbeitslosenquote im Winter. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Bundeshilfe dieses arme Land damals bekommen hat. Und die haben sich auch nicht beklagt, dass sie die Arbeitslosen dort unterstützen mussten im Winter. Deshalb glaube ich, im Amerikanischen sagt man, what goes around comes around. Und da würde ich mir ein bisschen mehr Offenheit wünschen, dass man auch die großen Errungenschaften miteinander in unserem Land teilt und nicht nur sie im südlichen Teil der Republik für sich alleine beansprucht.
What goes around comes around, Herr Käser. Ich danke Ihnen, that you came around. Und ich finde es sehr angenehm, dass jemand aus der Wirtschaft bei mir gefühlt ein Gefühl der Entschleunigung ausgelöst hat, dass es nicht nur um Tempo geht, sondern doch auch darum, mal in Ruhe seine Argumente vorzubringen. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren, hier bei uns, Apokalypse und Filterkaffee. Vielen Dank für Ihre Gedanken, Ihre Zeit. Schön, dass Sie da waren.
Gerne.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Zusätzliche Redaktion und Produktion Yannick Schäfer. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.